Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe. Ja, mittlerweile schon am Ende August. Wahnsinn, dass jetzt auch schon wieder der September vor der Türe steht. Ja, wir konnten uns bei den letzten Ausgaben ja über keine Sommerlöcher beklagen. Können wir heute, sage ich mal, im Gros der News auch nicht. Aber wir sehen deutlich weniger Neueröffnungen jetzt im August. Und das liegt wahrscheinlich dann damit zusammen, dass sie dann auf die neue Saison Richtung Herbst warten und da auch nicht mitten im Sale starten wollen. Heidi, wie siehst du das? Wie geht's dir? Und wo geht unsere Retail-Reise heute bei dir hin?
Ja, hallo liebe Anna. Ja, mir geht's gut, danke schön. Über die Hitze beklage ich mich nicht, weil es ist ja, der Sommer bei uns in unserem Breiten ist ja ohnehin nicht so lang. Aber natürlich kann ich dir nur recht geben, auch ich konnte mit Neueröffnungen diesmal nicht wirklich punkten. Ein bisschen, also einige Meldungen haben wir natürlich gefunden. Aber es ist momentan natürlich auch Italien mit Ferragosta. Viele haben jetzt natürlich im August die Tore dicht gehabt, auch bei den Umsetzern. Somit ist jetzt schon zu sehen, dass da weniger Eröffnungen stattgefunden haben, meiner Meinung nach. Dennoch September, da geht es wieder rund bestimmt. Und von den Meldungen für heute ist in meinem Köfferchen. Versace macht jetzt nicht nur, versorgt die Menschen nicht nur mit Produkten für die zweite Haut, sondern auch für die dritte, also für den Raum. Und gestaltet Luxus-Apartments. Es gibt einen neuen Eigentümer für Bali, wieder mal. Und dann habe ich auch gefunden die Hot Retailers US 2024. Bei den Eröffnungen darf ich berichten von Pepper Mayo. Die haben den First Pop-Up Store in London eröffnet und auch der allererste Store von Time Valley in Kanada ist in meinem Köfferchen. Wie schaut's bei dir aus, liebe Anna?
Ja, bei mir haben wir auch wieder große Koffer dabei. Es geht nämlich in die USA, es geht nach UK. Wir schauen kurz mal in Hongkong auch vorbei. Und in unserer Gossip-Kategorie habe ich ein paar spannende News auch noch zu den Olympischen Spielen. Und ich würde sagen, wir legen direkt mit unserer ersten Kategorie los.
Kennzahlen und Pressemeldungen?
Ja. Und in den USA geht's um das Thema Snacks. Und ich würde sagen, hier erlebt die Konsumgüterbranche einen ihrer bislang größten Deals. Der Süßwarenkonzern Mars übernimmt nämlich den Pringles-Hersteller Kellanova für fast 36 Milliarden US-Dollar. Das Familienunternehmen Mars zahlt $83,50 pro Aktie in bar für die Übernahme. Der Aktienkurs kommt Kellanova, der zuletzt knapp über $70 gelegen hatte, weil der stieg dann nämlich nach der Ankündigung zum Handelsstart noch einmal um fast 8%. Ja, und damit entsteht dann ein Konsumgütergigant. Mars verzeichnet nämlich einen Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar und ist damit bereits heute der größte Süßwarenhersteller der Welt und damit ähnlich groß wie der Softdrinkproduzent Coca-Cola. Dazu kommt jetzt nur noch Kellanova mit einem Umsatz von rund 13 Milliarden Dollar. Wenn man das jetzt ein bisschen zum Vergleichen hernimmt, hat Milka-Hersteller Mondelez einen Umsatz von rund 36 Milliarden Dollar. Ferrero, zu denen die Marken Duplo und Kinderschokolade unter anderem gehören, setzt etwa 17 Milliarden Dollar um. Ja, die Transaktion, die einer der größten dieses Jahres ist, zeigt, dass die Snack-Industrie immer noch hungrig auf weiteren Wachstum ist. Und Mars ergänzt jetzt damit das eigene Sortiment, das aktuell vor allem aus Süßwaren besteht, jetzt mit einer Reihe von in den USA sehr etablierten süßen und salzigen Snacks. Allen voran, wie eingangs schon gesagt, die bekannten Pringles-Chips. Aber zu Kellanova gehören darüber hinaus auch ja, die internationalen Geschäfte mit den Frühstückscerealien von Kellogg's. Ja, klingt jetzt alles spannend, aber wer sich darüber wahrscheinlich weniger freut, sind ja die Detailhändler. Die haben jetzt immer die Einkaufspreise für Pringles, Frosties und Snickers mit unabhängigen, also zwei unabhängigen amerikanischen Konzernen verhandelt. Und ja, jetzt müssen sie sich mit einem mächtigeren Gegenüber befassen. Und man wird sehen, wie das die Preise dann beeinflussen wird. Ja, welche Preise nicht mehr beeinflusst werden können von den USA, geht es jetzt nach Großbritannien, sind die Preise von Ted Baker. Also Ted Baker hat ja eh schon gestruggelt. Und es haben auch schon diverse Schließungen auch stattgefunden. 15 Shops wurden ja auch bereits geschlossen in Großbritannien und Ted Baker hat aktuell noch 31. Diese sollen nun auch bis Mitte der Woche, also eigentlich bis heute, 21.08., geschlossen werden. Mit dieser Schließung ja, sind 500 Jobs verbunden. Der Insolvenzverwalter Teneo ist für diese Schließungen verantwortlich. Und man muss sagen, es kommt für die UK-Stores ein bisschen überraschend, weil man eigentlich dachte, dass die Frasers-Gruppe die Retail-Lizenz übernehmen würde. Warum die diesbezüglichen Gespräche jetzt gescheitert sind, wird nicht kommentiert. Also damit das aus für Ted Baker in UK. Und ich hoffe, Heidi schließt gleich mit ein bisschen positiveren Nachrichten an.
Ja, traurig, liebe Anna. Ja, ich kann jetzt mit positiveren Nachrichten anschließen. Und zwar, wie schon angekündigt, das italienische Luxushaus Versace. Die gehen jetzt hinein in ja, Interior Design und haben sich mit RGZ Developers zusammengetan, um 8 Villen in Marbella zu entwerfen und mit den Produkten von Versace Home auszustatten. Der Marktwert einer so einer Villa inklusive 2000 Quadratmeter Grund wird mit jeweils rund 10 Millionen Euro beziffert. Es behandelt sich dabei um eine bewachte Wohnanlage. Die wird natürlich mit hochmodernen künstlichen Intelligenz gesteuerten Sicherheitssystemen ausgestattet sein. Und natürlich wird den Hausbesitzern auch ein 5-Sterne-Service geboten werden. Das ist das erste Mal, dass Versace Home ein derartiges Projekt auf dem europäischen Festland realisiert. Diese Versace Homeware-Produkte gibt es ja schon seit 1992. Das hat ja Gianni Versace noch gemacht, der 1997 verstorben ist. Und man glaubt gar nicht, es wird alles geboten, also von Decke bis zum Boden quasi. Möbel, Textilien, Porzellan, Glaswaren, Innendekorationen und vieles, vieles mehr kommt da zum Einsatz. AJC Developers ist im Besitz von Juan Manuel Arraez und José Luis Suarez. Die sind von der Gruppe Compasa. Die sind in 15 Ländern tätig und haben ein jährliches Bauvolumen von rund 2 Milliarden Euro, wurde berichtet. Also die setzen
Wahnsinn.
schon gewaltig was um.
Ja, das sind dann ja Villas, die zum Kaufen sind, nicht zum Mieten, so Airbnb-mäßig, weil das Deposit will ich nicht gerne zahlen müssen, wenn das von Kopf bis Fuß oder von Decke bis Fußboden in dem Fall mit Versace ausgestattet ist.
Ganz genau, ja, 10 Millionen aus der Portokasse.
Mal kurz dabei.
Ja, meine nächste Meldung handelt sich dreht sich um Bali. Bali, ist ja eine Marke mit Vergangenheit, mit bewegter Vergangenheit. Bali wurde ja 1851 von Karl Franz Bali gegründet, mit Hauptsitz Caslano im Kanton Tessin. Weltweit beschäftigt das Unternehmen an die 1400 Mitarbeitenden. 1976 hatte Werner Carré kurz die Aktienmehrheit gehalten, 1977, also im Jahr danach, Oerlikon Bührle, der Konzern, welche wiederum seine Anteile etwas später, und zwar 1999, an die US-Investmentgesellschaft Texas Pacific Group veräußerte. Im April 2008 wurde das Unternehmen erneut verkauft an die Vorläufergesellschaft von Yap. Die Yap Holding hat ja ihren Sitz in Luxemburg. Man kennt da die Milliardärsfamilien Reimann. Und die wollten bereits Bali 2018 veräußern, und zwar an die chinesische Investmentgesellschaft Shandong Ruyi. Der Deal kam damals nicht zustande. Jetzt war es aber soweit, und zwar eine Tochterfirma des Investmentunternehmens Regent hat die zu Yap Holding gehörende Bali International AG übernommen. Über den Preis wurde jetzt nichts näher bekannt. Regent ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit Sitz in Beverly Hills. Die haben sich auf den Erwerb von Unternehmen in verschiedensten Sektoren konzentriert, wie zum Beispiel Luxus, Medien, Technology, Einzelhandel natürlich, Automobil und Industrie. Von den Marken, die dazugehören, kann man sagen, dabei handelt es sich um unter anderem Club Monaco, Escada, Wonderbra, Sassoon, Boundless Learning, Diamondback, Redline. Und ein Medienportfolio, Entschuldigung, das Zeitungen und Zeitschriften umfasst, wie auch die Federal Times.
Ja, Wahnsinn. Kann man eh gespannt sein, wie es mit Bali weitergeht. Ich habe nur auch mitbekommen, dass die in Wien ja auch zugesperrt haben. Am Graben gibt es ja keinen Bali-Store mehr.
Ja, leider.
Und genau, mal sehen, wie der neue Eigentümer da mit Brick-and-Mortar-Stores weitermacht.
Ja, ich bin ja optimistisch denkend und hoffe, dass bald auch wieder in meiner Nähe, da in Wien, im ersten Bezirk, ein Bali Store eröffnen wird.
We keep each other posted.
Oh yes. Na, und dann sind wir schon bei den US Hot Retailers 2024. Und zwar hat da die Kantar die NRF US Hot 25 Retailers Liste. Das ist die jährliche Rangliste der einflussreichsten und am schnellsten wachsenden Einzelhandelsunternehmen des Landes verkündet. Die Rangfolge wird anhand eines prozentualen Anstieges des Inlandsumsatzes im Vergleich zum Vorjahr ermittelt. Die Umsatz- und Wachstumszahlen der Einzelhändler basieren auf der integrierten Forschungsmethodik Retail IQ von Kantar. Und Kantar schätzt dabei die Umsätze von Unternehmen im Privatbesitz, Franchise-Verkäufe, Inlandsverkäufe, wenn sie nicht selbst die Zahlen melden. Die Firma Kantar oder das Unternehmen Kantar ist das weltweit führende Unternehmen für Marketingdaten und Analysen und ein natürlich unverzichtbarer Markenpartner für die Top-Unternehmen weltweit mit 100 Millionen Befragten in 90 Märkten und 2 Milliarden Datenprofilen. Und neben Geschäften wie Daiso, Five Below, Aldi, Burlington und so weiter umfasst die Rangliste eben die am schnellsten wachsenden Einzelhandelsunternehmen des Landes. Und dabei sind auch natürlich die Lebensmittel Betriebe ein vorhersehbarer Wachstumsträger. Das sieht man auch, dass unter den 25 Plätzen auf der Liste gibt es eine ganze Reihe davon. Aldi zum Beispiel ist auf Platz Nummer 5. Aber auch die
Spannend.
Schwarzgruppe, zu denen ja Marken wie Lidl und Kaufland gehören, hat Nummer 2 auf dieser Liste eingenommen.
Wahnsinn.
Wichtig, ja, ist super. Also an dieser Stelle kann man natürlich sagen, wir verlinken natürlich auch diesen Beitrag, wo man sich dann die Liste ganz genau ansehen kann, wie auch die Links von allen anderen Beiträgen, wie immer, in den Short Notes. Und ja, gerne zum Nachlesen und zum Nachschauen verwenden. Wichtig ist natürlich auch das volle Kundenerlebnis. Das ist, ja, es spielt wirklich nach dem Wandel und nach der Pandemie zu einem, ja, ist die Liste quasi ein Spiegel dafür. Diese postpandemische Realität zeigt sich natürlich auch bei den Händlern wie Sephora, die sind auf Platz Nummer 9 gelandet, Tiffany Platz Nummer 20. Und ja, also es ist quasi ein Abbild von US-Retailern ja, aufgelistet. Viele, also nicht alle natürlich in den ersten Rängen, haben mir etwas persönlich gesagt, weil, wie gesagt, das sind ja meistens auch jene dargestellt, die jetzt in Europa jetzt nicht so bekannt sind. Aber dennoch, ich meine, Lidl, die Schwarzgruppe mit auch Kaufland und auch Aldi ist natürlich auch bei uns sehr bekannt.
Auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die sich auch dann in den USA entwickeln. Und ich würde schauen, wir schauen in unsere nächste Kategorie, wo wir trotzdem ein paar Eröffnungen für euch gefunden.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja. Ich starte hier gleich zuallererst mit einem Pop-up Store in London. Und zwar Pepper Mayo hat den ersten Pop-up Store in London eröffnet vor wenigen Tagen. Und zwar handelt es sich dabei um das super mädchenhafte Modelabel, das natürlich bei Influencern und Prominenten wie Maya Yama beliebt ist. Dieser Pop-up hat jetzt ein unvergessliches Shopping-Erlebnis dargestellt. Hauseigene Designs natürlich, die sind auf TikTok und Instagram viral gegangen. Die gab es auch in den Größen von 4 bis 22. Das Besondere dieses Pop-up-Stores ist natürlich, diese Marke ist ausschließlich online erhältlich. Und jetzt war es natürlich total cool, diese Teile jetzt ja, anzuprobieren, anzugreifen, sich zu treffen und natürlich auch dementsprechend auf Social Media zu promoten. Die Besucher, die haben dann ja auch ein kostenloses Goodie-Bag mit Pepper Mayo-Artikeln und Geschenken bekommen. Auch für die ersten 60 Gäste gab es Geschenke, die haben einen kostenlosen Matcha erhalten. Und natürlich gab es dann auch Nona die Chance, Taylor Swift Wembley-Tickets zu gewinnen, weil natürlich die Produkte ja super Swiftie-mäßig ja, zu verbinden sind. Das Ganze ist jetzt kürzlich schon zu Ende gegangen. Es war ja eine Aktion, die sich nur über 4 Tage gehalten hat, also auch natürlich sehr schlau, bevor Taylor Swift-Konzerte stattgefunden haben. Und zwar 17. bis 20. August. Das Ganze war in der Greek Street in London.
Ja, sieht hammer aus. Auch die Fassade. Ich schaue da gerade auch online. Definitiv
Malrot,
ein
gell?
Eyecatcher. Ja.
Ja, ganz, ganz cool. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man da jetzt in Swiftie Mania da auf die Konzerte wartet natürlich und dann noch na, vielleicht noch nichts zum Anziehen hätte, war das natürlich perfekt, das perfekte Timing und natürlich die perfekte Aktion, um TikTok-Kanäle zu füllen, Instagram ebenfalls. Und ja, schon schlau gemacht, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, und eine Meldung habe ich noch in meinem Köfferchen, und zwar der erste Store von Time Valley in Kanada. Darüber berichte ich jetzt. Und zwar, ja, Time Valley ist ja ein Multimarken-Einzelhandelskonzept für Luxusuhren, aber auch Schmuck und ist im Besitz von Richemont. Das wird jetzt in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Schmuckhändler Maison Burks einen Flagship-Store in Melbourne eröffnen. In der Auswahl gibt es Uhren von natürlich Cartier, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget und so weiter und so fort. Dieser wunderbare Flagship-Store wird jetzt in wenigen Tagen am 5. September eröffnet. Es wird auch die 50. Boutique von Time Valley weltweit sein und ergänzt somit die Standorte in China, Korea, Japan, den Nahen Osten, Indien und auch Europa. Und hat eine Größe von an die 260 Quadratmeter. Befinden tut sich das Ganze in Royal Mont Gebäude. Das ist im Stadtzentrum von Montreal. Das Besondere, und das ist total spannend, Royal Mont ist eine innovative Ökogemeinde, die Erlebnisattraktionen, Einzelhandel, Büroräume, Hotels und Wohnungen vereint. Es gibt auch Public Art Programme. Es ist eins der 100% carbonneutralen, gemischt genutzten Entwicklungen in Kanada. 25% Reduzierung des Energieverbrauchs. Es wurden 450.000 CO2-absorbierende Bäume, Sträucher, Pflanzen, Stauden in der gesamten Siedlung, die eine der größten Wärmeinseln in eine grüne städtische Oase verwandelt, gepflanzt. Royal Mont wird von der in Quebec ansässigen Immobilienentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Carbon Leo geleitet und wird mehr eben als 170 Geschäfte, 60 Restaurants beherbergen und 50% der Marken und Einzelhandelskonzepte sind völlig neu für den Quebecer Markt. Wenn man sich da die Marken anschaut, die dann auch noch zu Time Valley im Einkaufszentrum angemeldet sind. Liest man dann so Brands wie also Luxuslabels Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tiffany, Gucci, Moncler, Longchamp, Canada Goose, aber auch natürlich Nike, Zara, Mango, H&M, Alo Yoga und Sephora. Also tolles Konzept, tolle Bilder, also die Visualisierungen schauen super aus, alles sehr grün, alles sehr überlegt. Ich glaube, das kann schon eine tolle Verweilzone werden für dieses für Montreal.
Auf
Bin
jeden
ich mir
Fall. Also das hört sich richtig spannend an, richtig tolles Entwicklungsprojekt, die dann auch hoffentlich den 5. September halten können, ohne gröbere Wasserschäden, nicht wie in
Oh ja,
Hamburg.
oh
Und
ja.
super natürlich auch, wenn da die Hälfte der Retailer auch neu generell am Quebecer Markt eintreten. Der ja auch dazu kommt in dem Shopping Center ist Mango Heidi. Und damit schließe ich gleich an. Ich meine, wir haben ja auch schon öfters über Mango berichtet in letzter Zeit. Und meine nächste Meldung dreht sich auch um Mango, und zwar Mango in Hongkong. Derzeit betreibt Mango dort ein Geschäft. Jetzt kommt ein neues Geschäft dazu, und zwar ein neuer zweistöckiger Laden von Mango wird sich im Asia Standard Tower an der Queen's Road Central befinden. Dieser Laden, der steht seit 2020 weitgehend leer, nämlich seitdem sein letzter Langzeitmieter, die britische Marke Topshop, ausgezogen ist. Die neue Miete beträgt etwa 1,2 Millionen Hongkong-Dollar. Das sind umgerechnet rund 154.000 US-Dollar pro Monat. Das sind dann etwa 20% Mietniveau unter dem vor Corona und etwa 60% unter der Spitzenmiete der Räumlichkeiten um 2014. So wird mitgeteilt. Und die Rückkehr von Mango oder Expansion, nennen wir es mal so, das in den letzten Jahren in Hongkong ja stark zurückgegangen ist, auch die Nachfrage ist ja eines der weiteren Zeichen dafür, dass das Vertrauen wieder zurückkommt, vor allem auch globaler Marken in den Standort, was sich halt auch durch sinkende Preise in der einst teuersten Stadt der Welt ja begleicht. Ja, lokale Unternehmen sind weiterhin unter einer langsamen Erholung der Touristenzahlen und der zunehmenden Reise- und Ausgabebereitschaft am Leiden. Ja, große Vermieter in Premium-Einkaufsvierteln setzen ihre Hoffnungen auf multinationale Marken, um leere Geschäfte auch wieder zu füllen und die Mieten zu stützen. Die Stadt hat die Visabestimmungen etwas gelockert, um auch Fachkräfte anzuziehen. Und man erlebt auch einen Zustrom von Bewohnern der Mittelschicht vom chinesischen Festland, die ja, der wirtschaftlichen Abschwächung des Landes entfliehen wollen. Dieser Zustrom hat natürlich beigetragen, die lokalen Ausgaben zu stärken und Hongkongs Attraktivität für globale Marken wiederzubeleben. Der neue Mango Store befindet sich ja in einem der belebtesten Viertel des Central Districts mit trendigen Marken wie Lululemon, die sich beispielsweise direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite befinden. Ja, und um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, was ich vorher auch erwähnt hatte, dass das Vertrauen in ja, den Standort Hongkong wieder zurückkehrt, vielleicht hier noch ein paar Insights. Die New World Development, das ist ein Unternehmen, das von der Familie des Milliardärs Henry Cheng kontrolliert wird, hat kürzlich eine 8000 Square Foot große Fläche in seinem Luxuseinkaufszentrum K11 Musea an Prada vermietet. Die Hongkong Land Holding, die Immobiliensparte des Mischkonzern Jardine Matheson, hat sich mit Mietern wie Hermès und Louis Vuitton zusammengetan, um 1 Milliarde US-Dollar in die Modernisierung der Premium-Einzelhandelsflächen des Projektentwicklers Landmark in Central zu investieren. Und last but not least, die in den USA börsennotierte Sneakermarke On, von der wir auch öfters berichten, hat kürzlich auch ihren allerersten Store in Hongkong im trendigen Einkaufszentrum im Central eröffnet. Also man sieht, da ist wieder der Aufschwung da.
Aber man muss was tun, das muss man dazu natürlich auch
Ja,
ergänzen.
auf jeden Fall.
Von
Ne?
abwarten und Tee trinken wird nichts.
So nicht, genau. Dann muss man die Mieten anpassen, um da wieder Attraktivität zu schaffen. Dann festzuhalten an den Pre-Covid oder 2014 High-Mieten bringt nichts. Da müssen sie sich halt dann wieder ja, mit niedrigen Mietern arrangieren, bis man dann wieder zu neuen Hochs hoffentlich kommt.
Ganz genau.
Gut, und ich würde sagen, wir schauen in unsere letzte Kategorie.
Retail Gossip.
Und hier fand ich es ganz interessant, nochmal auf Olympia zurückzublicken. Hier haben wir gesehen, von Selfies mit Samsungs-Handys am Podium bis hin zu Louis Vuitton-Hüllen bei der Eröffnungszeremonie, aber auch bei der Medaillenverteilung haben die Olympischen Spiele in Paris den Spielraum für die Produktplatzierung von Sponsoren wie nie zuvor erweitert. Und dieser Trend scheinbar wird sich bei künftigen Spielen weiter fortsetzen. So gibt es jedenfalls das Internationale Olympische Komitee bekannt. Das Internationale Olympische Komitee verzeichnet im Zeitraum 2017 bis 2021 von seinen Hauptsponsoren Einnahmen in Höhe von 2,295 Milliarden US-Dollar. Das ist dann damit die zweitgrößte Einnahmequelle für die olympische Bewegung. Wobei die Rundfunkanstalten im gleichen Zeitraum 4,544 Milliarden US-Dollar zahlten. Man hatte gesehen, in keinen der Wettkampfstätten wird Werbung gezeigt. Da sieht man ja nur einzig und allein die olympischen Ringe, die ja, als Logos für das Publikum auf der ganzen Welt sichtbar sind. Unter dem derzeitigen Präsidenten Thomas Bach, der 2013 das Amt übernommen hat, ist die Gesamtzahl der Top-Sponsoren, die Multigames-Verträge direkt mit dem IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, und nicht mit den Austragungsstätten abschließen, von der einst von seinem Vorgänger festgelegten Grenze von 11 auf 15 gestiegen. Der Vorgänger war Jacques Rogge. Im Zeitraum 2009 bis 2012, kurz bevor Bach das Amt übernahm, beliefen sich die Einnahmen der Hauptsponsoren auf 950 Millionen US-Dollar, was ja dann fast die Hälfte weniger ist als die 2,3 Milliarden, die ich zuvor erwähnt hatte. Ja, spannend jedenfalls zu sehen, auch wie da noch ein weiteres Wachstumspotenzial in den Einnahmequellen ist. Und man hat das ja dann auch immer gesehen, hier die starken Hauptsponsoren werden da sicherlich auch gutes Geld lassen.
Ganz bestimmt.
Gut, und damit sind wir am Ende schon wieder angelangt. Ich würde sagen, wir hatten wieder eine spannende Neuigkeiten und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe dann im September, Heidi, ne?
Ganz genau. Ganz genau. Gute Zeit inzwischen.
Ebenso.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattformen. Bis in 2 Wochen.